von der Decke gelöst.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6 Uhr mit Jonas Ziegler. US-Präsident Trump hat angekündigt, die Zölle auf Stahl zu verdoppeln. Wie er in einer Rede vor Stahlarbeitern sagte, sollen die 50% Abgaben auf Importe ab dem nächsten Mittwoch gelten. Konstanze Semidey.
Auch die Europäische Union wäre davon betroffen. Schon jetzt sind Autos, Stahl und Aluminium aus der EU mit Aufschlägen von 25% belegt. Ein US-Gericht hatte zuletzt die Strafzölle auf alle Importe wieder in Kraft gesetzt, nachdem eine niedrigere Instanz zuvor entschieden hatte, dass der amerikanische Präsident zur Einführung der Zölle nicht befugt sei.
Trump hat sich außerdem zuversichtlich geäußert, dass es bald eine Waffenruhe im Gaza-Krieg geben könnte. Er sprach vor Journalisten im Weißen Haus davon, dass die Kriegsparteien sehr nahe an einer Einigung sind. Israel hat den amerikanischen Vorschlag für eine zeitlich begrenzte Waffenruhe schon akzeptiert. Die Hamas wollte den Plan nach eigenen Angaben zuletzt noch prüfen. Russland hat im UN-Sicherheitsrat Bedingungen für eine Waffenruhe in der Ukraine genannt. Laut dem russischen UN-Botschafter Nebensia dürfen dafür die westlichen Länder in dieser Zeit keine Waffen an Kiew liefern. Außerdem müsse die Ukraine ihre, so übersetzt, Mobilmachung beenden. Die ukrainische Regierung reagierte kritisch und forderte mehr Sanktionen des Westens gegen Russland sowie weitere Militärhilfe für die Ukraine. Am Montag soll es in der Türkei zum zweiten Mal direkte Gespräche beider Seiten über eine Waffenruhe geben. Die Berliner Verkehrsbetriebe gehen nicht davon aus, dass die U-Bahn-Linie 3 sehr lange unterbrochen bleibt. BVG-Chef Falk hat in der RBB 24 Abendschau gesagt, die Sperrung dürfte voraussichtlich noch einige Tage dauern. Nach seinen Angaben ist bei der Tunneldecke im Bahnhof Spichernstraße keine Grundsanierung nötig. In dem Tunnel ist bei Straßenbauarbeiten Putz heruntergefallen. Deswegen ist er seit gestern Nachmittag gesperrt. Zwischen den Bahnhöfen Wittenbergplatz und Fährberliner Platz fahren ersatzweise Busse. In der Schweiz fließt nach dem Gletscherabbruch das aufgestaute Wasser offenbar gefahrlos ab. Nach Angaben des regionalen Führungsstabs im Lötschental hat der See hinter dem Schuttkegel einen Durchlass gefunden. Das Flussbett der Lonza ist seit Mittwoch durch riesige Geröllmassen blockiert. Die Behörden hatten zwischenzeitlich Sorge vor einer unkontrollierten Flutwelle. Die deutschen Fußballerinnen haben sich vorzeitig für die Endrunde der Nations League qualifiziert. Die DFB-Auswahl gewann gegen die Niederlande 4:0. Soweit die Nachrichten. Das Wetter. Heute ein Wechsel aus Sonne und Wolken, nur vereinzelt Schauer oder Gewitter, maximal 23 bis 28 Grad. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 17 und in Fürstenberg 12 Grad. Morgen zum Teil kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen, Hagel und Sturmböen bei 24 bis 28 Grad. Die Zeit 6.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Auch mobil mit unserer App.
Zur Sendung begrüßt Sie herzlich Gerd Dehnel. Willkommen. Mit Leib und Seele Altenpflegerin. Das ist die Berlinerin Cindy Laforsch. Mit Anfang 20 machte sie die Ausbildung. Dann verschlug es sie erstmal viele Jahre in andere Jobs. Nach 16 Jahren aber kehrte sie zurück und will nun bleiben, auch wenn es anstrengend ist.
Also das schlaucht schon, ne? Und wenn du dann auch zu wenig Personal bist und dann musst du vielleicht jemand, der bettlägerisch ist, der ein bisschen mehr auf der Rippen hat, wenn du den alleine versorgen musst, da bist du schon am Pumpen und ja, schwitzen und halt. Also du weißt abends auf jeden Fall, was du gemacht hast.
Dennoch, sie nennt es ihren Traumberuf. Cindy Laforsch ist eine von rund 140.000 Pflegekräften in Berlin und Brandenburg. Eigentlich braucht die Branche viel mehr von ihnen. Der Fachkräftemangel macht ihr zu schaffen. Viele junge Start-ups haben das erkannt und versuchen, mit neuen digitalen Geschäftsmodellen zu unterstützen. Wirtschaftsreporterin Anja Dobrodinsky über Hilfe für die Pflege.
Im Supermarkt, im Gummiwerk und in einer Bar hat Cindy Laforsch gearbeitet. All das machte ihr Spaß, aber irgendwie fehlte immer etwas. Mit Mitte 40 besann sich die gelernte Altenpflegerin deshalb wieder auf ihren ursprünglichen Beruf und machte sich auf die Suche nach einer Stelle. Nach nur 2 Wochen hatte sie einen Job in einem Pflegeheim für Demenzkranke in Fredersdorf. Dort zu arbeiten stellen sich die meisten so vor. Alten Menschen beim Waschen, Essen und auch beim Gang zur Toilette helfen. Bettlägerige Patienten wenden, Nachtschichten machen und immer wieder beim Sterben zusehen. Ein körperlich und geistig anstrengender Job, der die eigene Gesundheit und auch das Privatleben belasten kann. So falsch ist dieses Bild nicht, sagt Cindy LaForge und erklärt, warum es dennoch ihr Traumberuf ist.
Weil ich vorher auch schon immer so eine Ader habe, eben so Mutter Teresa-mäßig. Ne? Ich helfe gern Leuten. Ja, ich bin einfach so.
Auf der Arbeit betreute sie die Läufergruppe, so nennen die Pflegekräfte die Demenzkranken, die immer wieder versuchen wegzulaufen. Cindy LaForge hat schon viel erlebt, zum Beispiel gewalttätige Patienten, aber auch sehr viel Dankbarkeit.
Diese Zufriedenheit, dass sich jemand um die Menschen kümmert, weil meistens haben sie ja auch werden dann irgendwo abgeschoben. Familie kann damit vielleicht auch nicht umgehen oder, ne?
Den Job im Pflegeheim in Fredersdorf hatte sie auf der Internetplattform pflegia.de gefunden. Hier können sich Pflegekräfte kostenlos registrieren und ein Profil anlegen. Dort hinterlegen sie, welche Qualifikation sie haben, an welchem Ort sie arbeiten möchten, ob in einem Krankenhaus, Pflegeheim oder bei einem Pflegedienst, wie viel Geld sie verdienen und wie viele Stunden sie pro Woche arbeiten, ob sie auch Nacht- oder Wochenenddienste machen wollen. Kim Burkhardt leitet bei Pflegia den Bereich Karriereberatung und führt durch die Räume des Startups.
Genau, hier sitzt die Karriereberatung. Wir hören auch schon im Hintergrund, geht es um Gehaltsvorstellungen und ich glaube Vertragsverhandlungen. Das sind einfach die Leute, die hier tagtäglich sich um die Beratung und Begleitung der Pflegekräfte kümmern und von Erstkontakt, Wünsche aufnehmen bis hin zur Vermittlung und darüber hinaus die Leute begleiten auf der Jobsuche.
Pflegia hilft auch beim Schreiben eines Lebenslaufs und bereitet die Pflegekräfte auf Vorstellungsgespräche vor. Haben Sie einen Job gefunden, fragt das Startup regelmäßig nach, wie es Ihnen dort geht. Kim Burkhardt nennt das den Spieß umdrehen. Plötzlich stehen die Pflegekräfte im Mittelpunkt und die Einrichtungen müssen sich bei ihnen bewerben.
Die Arbeitgeber müssen genau angeben, was verdient man bei uns, wie viele Stunden muss man hier arbeiten, haben wir unbefristete Verträge und so weiter und so fort. Und bewerben sich dann tatsächlich bei den Pflegekräften. Das ist ein bisschen eine Art Reverse Recruiting.
Nachdem sich Cindy LaForge auf der Plattform registriert hatte, flatterten ihr gleich 30 Angebote ins Postfach. Sie überlegte nicht lange und bewarb sich beim ersten. Den Fachkräftemangel spürt sie am eigenen Leib. Immer weniger Zeit bleibt ihr für die Patienten.
Wenn jetzt zum Beispiel einer quatschen möchte mit dir und du hast aber keine Zeit, weil du schon wieder zum nächsten musst, dann musst du den ja irgendwie abwimmeln, sag ich jetzt mal, komisch, wie sich das anhört, ne? Meistens ist ja nicht die Zeit wirklich da. Ich nehme sie mir und wenn ich dann länger mache, mache ich länger.
Damit sich die Arbeitslast der Pflegekräfte auf mehr Schultern verteilen kann, braucht die Branche mehr Personal. Doch woher nehmen? Die Zahl der Azubis sinkt und immer öfter wechseln Pflegekräfte von Voll- auf Teilzeit, erklärt Martin Trenker. Er ist der stellvertretende Pflegedirektor des Alexianer St. Hedwig Klinikums in Berlin-Mitte.
Hat mit der Belastung zu tun, hat aber auch, glaube ich, mit der zunehmend besseren Bezahlung zu tun, dass Leute sagen, ich möchte dann neben meiner Arbeit mich noch um andere Sachen kümmern oder mich besser erholen.
Tatsächlich ist die Pflege inzwischen einer der am besten bezahlten Ausbildungsberufe in Deutschland. Doch das reicht nicht. Deshalb rekrutiert das Hedwig-Krankenhaus seit einiger Zeit gezielt Fachkräfte aus dem Ausland. Und zwar im Verbund mit allen Alexianer-Kliniken bundesweit. Sie haben in Nordrhein-Westfalen ein Willkommenshaus eingerichtet, wo die Pflegekräfte ankommen, bei Bedarf weitergebildet und dann auf die Standorte verteilt werden. 6 junge Frauen aus der ganzen Welt arbeiten inzwischen im Hedwig-Klinikum. Unter ihnen ist Baha Sariyildiz aus Istanbul. Sie ist 27 Jahre alt, hat in ihrem Heimatland 4 Jahre lang Pflegewissenschaften studiert und dann auf einer neugeborenen Intensivstation gearbeitet. Die Pflege in der Türkei funktioniert ganz anders als hierzulande.
In der Türkei, die Patienten bleiben mit Angehörigen. So, wir haben ein Bett für Patient und ein Bett für die Angehörige. Immer jemanden bleiben mit. Und die übernehmen alle Essen einreichen, Körperpflege ausscheiden, alles machen zusammen.
Die türkischen Pflegekräfte kümmern sich unterdessen um Blutabnahmen, Kanülenlegen und Wundversorgung. Die Grundpflege hat Baha zwar im Studium behandelt, aber nur in der Theorie. In Deutschland ist sie hingegen ein wesentlicher Bestandteil des Pflegeberufs. Deshalb konnte Baha hier nicht einfach anfangen zu arbeiten, obwohl sie schon einen Job hatte. Sie musste erst ihren Abschluss anerkennen lassen und eine Weiterbildung machen. Alle Dokumente zusammenzubekommen, einen Deutschkurs, die Fortbildung und dann am Ende die Prüfung zu machen und die Anerkennungsurkunde zu bekommen, das dauert mehrere Jahre. Oft gelingt es gar nicht. Auch bei Baha gab es Hürden. Sie musste so lange auf die Urkunde warten, dass ihr Visum auslief.
Ich hatte nur für ein Jahr und dann ein Jahr war schon vorbei. Und dann, ich habe einen Monat in der Türkei geblieben, weil ich durfte nicht hier arbeiten und wohnen.
Insgesamt dauerte der ganze Prozess von der Entscheidung, nach Deutschland zu gehen, bis zur Anerkennung bei Baha gut 2 Jahre. Das ist noch sehr schnell. Sie hatte Glück, denn sie hatte viel Hilfe. Und zwar vom Berliner Startup Careloop. Es vermittelt ausländische Pflegekräfte an deutsche Krankenhäuser und Pflegeheime. Alexander Lundberg und Matti Fischer haben das Unternehmen 2019 gegründet. Lundberg erklärt, warum.
Als Matti dann einen Pflegefall in seiner Familie hatte, also dass sein Großvater ein Pflegefall wurde, hat er mir das dann auch erzählt und von seinen Problemen berichtet. Und dann in diesen Gesprächen im Laufe der Zeit wurde sogar mein Opa dann auch Pflegefall. Und wir mussten auch was organisieren. Und dann waren wir einfach so motiviert, nicht einen Pflegeplatz nur zu organisieren für unsere Großeltern, sondern auch in diesem Bereich unternehmerisch tätig zu werden.
Inzwischen hat Careloop rund 1000 Pflegekräfte vermittelt. Knapp 70% von ihnen sind bereits in Deutschland anerkannt. Beim Rekrutieren im Ausland geht das Startup nach den Grundsätzen des Gütesiegels fairer Anwerbung vor. Es vermittelt keine Fachkräfte aus der EU, denn hier sind sie überall Mangelware. Anders ist das in Vietnam, der Türkei, Usbekistan oder Kolumbien.
Dort gucken wir uns dann immer an, wie ist denn die Quote von Pflegekräften zur Bevölkerung. Wir gucken uns an, wie hoch ist die Arbeitslosigkeit unter Pflegekräften. Und wie ist vor allen Dingen auch das demografische Bild der Bevölkerung.
Fachkräfte zu finden ist aber nur ein Teil der Arbeit. Was danach kommt, ist ebenso schwierig. Die Anerkennung der ausländischen Abschlüsse. Dazu hat das Startup eine Software entwickelt.
Wo wir halt diesen ganzen Weg der Fachkräfte aus 30 verschiedenen Ländern in 16 verschiedene Bundesländer dargestellt haben und alle möglichen Anforderungen, die es da gibt, das sind meistens dann Dokumente und Formulare, so abgebildet haben, dass wir die zum einen automatisch generieren können auf unserer Plattform.
Zum anderen, wenn es um Originaldokumente aus den Heimatländern geht, zeigt das Programm genau an, wie die auszusehen haben, damit die Behörde sie akzeptiert. Durch Careloop hat Baha Sarayildiz viel Zeit gespart. Seit 2 Jahren arbeitet sie jetzt schon auf einer urologischen Station im Hedwig-Krankenhaus. Bei der Arbeit darf Baha nicht mit dem Mikro begleitet werden. Dafür führt der stellvertretende Pflegedirektor Martin Trenker durch das fast 160 Jahre alte Krankenhaus.
Das ist eine urologische Station, ist die kleinste Station, die wir haben, mit jetzt nur noch 20 Betten. Und die Liegezeit inzwischen in der Urologie oder auch in anderen chirurgischen Station liegt irgendwo jetzt zwischen 3 bis 4,5 Tage.
Martin Trenker selbst arbeitet seit 1984 hier. Damals machte er eine 4-jährige Ausbildung zum Krankenpfleger. Seit 2012 arbeitet er in der Pflegedirektion. Auch Johanna Lehmann ist hier beschäftigt. Sie ist die erste Ansprechpartnerin, wenn die ausländischen Pflegekräfte in Berlin ankommen.
Dann geht es um ganz klassische Sachen wie Bürgeramtstermine, Kontoeröffnung, ne, da mache ich schon Termine vorher aus, bevor die Kolleginnen ankommen. Versicherungsabschluss, all diese ganzen Sachen müssen vorbereitet werden, Mietverträge.
Die ersten 3 Tage sind für Organisatorisches reserviert. Danach fangen die Neuen an, auf den Stationen zu arbeiten. Johanna Lehmann besucht sie regelmäßig und schaut, wie es ihnen geht. Die meisten ausländischen Pflegekräfte fangen schon an zu arbeiten, bevor ihr Abschluss anerkannt ist. Das geht dann nur als Hilfskraft mit weniger Verantwortung. Nebenbei lernen sie weiter Deutsch und all das, was ihnen für die Anerkennung noch fehlt. Auch das bedeutet viel Schreibkram für Johanna Lehmann, vor allem mit der Arbeitsagentur.
Die Lehrgangskosten werden dann übernommen und auch der Ausfall, also weil sie ja bei uns angestellt sind und eigentlich Arbeitnehmerinnen sind und dann für diese Zeit ausfallen, wenn sie ihre Theoriephasen haben, auch das wird von der Agentur erstattet.
Und nicht zuletzt kümmert sich Johanna Lehmann auch um Wohnungen für die jungen Frauen. Denn die sind in Berlin Mangelware. Zum Glück hat das Krankenhaus einige Mitarbeiterwohnungen. 2 davon wurden in WGs umgewandelt. In einer wohnt Silvana Mucha aus Albanien, zusammen mit 2 anderen Frauen. Die 36-Jährige hat ein großes Zimmer, für das sie etwa 500 Euro Warmmiete zahlt. Es gibt eine geräumige Küche und ein Gemeinschaftswohnzimmer.
Hier ist mein Zimmer. Da der schöne Blick vom Fenster ist wirklich schön und unter das Werk ist immer voll mit Leuten, laut, das gefällt mir zu viel.
Silvana kommt aus der Hauptstadt Tirana und ist Trubel gewohnt. Dort hat sie erst 4 Jahre lang Pflege studiert und danach 9 Jahre lang in der Rettungsstelle eines Krankenhauses gearbeitet. Dann hatte sie Lust auf etwas ganz Neues. Viele ihrer Kolleginnen gingen nach Deutschland und sie schloss sich an. Auch ihr hat Careloop geholfen. Kürzlich hat sie ihre Anerkennung bekommen. Nun muss sie sich eine Wohnung suchen, denn in das WG-Zimmer soll die nächste Kollegin einziehen.
Bis meine Urkunde, ich sollte hier bleiben. Und jetzt, ich habe noch ein paar Monate Zeit, für neue Wohnung zu suchen. Bis ich das finde, muss umziehen unbedingt.
Wie es gehen kann, wenn eine Pflegekraft keine Hilfe durch ein Vermittlungsunternehmen hat, kann Wladyslawa Kapschuk erzählen. Die 30-Jährige kam mit Kriegsbeginn aus der Ukraine nach Berlin. Seit 3 Jahren arbeitet sie hier als Pflegehilfskraft, inzwischen auf der geriatrischen Station des Hedwig-Krankenhauses. Als Fachkraft darf sie nicht arbeiten, denn ihr Abschluss ist noch immer nicht anerkannt.
Ich kann maximal machen das Körperpflege, Essen einreichen, Vitalzeichen messen. Das ist vielleicht 1%. Was habe ich früher gemacht?
Und als Hilfskraft verdient sie auch weniger Geld. Dabei hat auch Wladyslawa in der Ukraine Pflege studiert und 6 Jahre lang Arbeitserfahrung gesammelt. Den Behörden reicht das aber nicht. Sie fordern detaillierte Dokumente, aus denen hervorgeht, was genau Wladyslawa wie lange gelernt hat.
In meinem Papier steht gar nichts, ob wir wissen, wie Körperpflege machen, Mundpflege, wie Essen einreichen. Aber allgemein, wir haben das gelernt, aber das steht nicht im Diplom. Deswegen ist es ein Problem. Deswegen brauchen wir Curriculum.
Also einen Stundenplan. Den aus dem Kriegsland Ukraine im Nachhinein zu bekommen, war nicht einfach. Nun muss er noch übersetzt werden. Das darf nur eine vereidigte Übersetzerin tun. Ist das erledigt, muss Wladyslawa warten. Meist kommt eine Antwort erst nach Monaten, sagt sie. Auch das St. Josef Klinikum in Potsdam gehört zum Verbund der Alexianer. Auch hier arbeiten Pflegekräfte aus dem Ausland. Daneben versucht das Krankenhaus noch mit anderen Mitteln den Fachkräftemangel zu lindern. Zusammen mit dem Potsdamer Start-up Crewlink hat es eine Einspring-App entwickelt. Konstanze Büchner ist eine von 2 Gründern und Geschäftsführern bei Crewlink. Sie erklärt, wie es dazu kam.
Ganz ursprünglich habe ich während meines Studiums eine Mitbewohnerin gehabt, die war Krankenpflegerin. Und da habe ich immer täglich mitbekommen, wie die angerufen wurde und es dann immer hieß, kannst du bitte einspringen? Sie hat dann immer Ja gesagt und ist so oft eingesprungen, bis sie dann irgendwann tatsächlich im Burnout gelandet ist.
Fällt eine Pflegekraft kurzfristig aus, haben die Einrichtungen 2 Möglichkeiten. Entweder sie engagieren externe Zeitarbeitskräfte, die sind aber viel teurer als die Stammbelegschaft und kennen sich meist nicht so gut aus. Oder sie telefonieren herum und hoffen, dass eine Pflegekraft, die gerade frei hat, einspringt. Das ist für die Anrufer sehr zeitaufwendig und für die Angerufenen belastend, denn sie werden immer wieder in ihrer Freizeit gestört und stimmen vielleicht nur zu, weil sie ein schlechtes Gewissen haben. Die Einspring-App soll das ändern, erklärt Christina Liebens aus der Pflegedirektion des Josef-Krankenhauses.
Von den ungefähr 300 Pflegekräften sind aktuell ca. 250 angemeldet bei Crewlink. Die haben eben die Flexibilität einzustellen, ob sie immer benachrichtigt werden wollen oder nur für bestimmte Dienste oder nur an bestimmten Wochentagen.
Die Pflegekräfte können auch einstellen, dass sie gar keine Benachrichtigungen erhalten wollen. Mitmachen muss niemand, erläutert Crewlink-Gründer und Geschäftsführer Thorsten Fiegler.
Crewlink wird stets mit den Mitarbeitervertretungen und Gewerkschaften freiwillig eingeführt, sodass die Mitarbeiter sich das überlegen können. Und nach kürzester Zeit schaffen wir es, dass die Mehrheit der Belegschaft es verwendet. Und in manchen Kliniken haben wir über 96%.
Crewlink gibt es seit 2021. 14 Beschäftigte hat das Team inzwischen. Am Anfang war der Vertrieb zäh. Inzwischen empfehlen die Krankenhäuser die App per Mundpropaganda weiter. Konstanze Büchner führt sie vor.
Und dann sehe ich jetzt hier zum Beispiel am 29.05. Zur Spätschicht Kinderintensivstation oder 4.06. auf der Pädiatrie, die Nachtschicht. Und kann dann auf eine draufklicken. Dann sehe ich hier jetzt auch noch, welche verfügbaren Vergütungen es gibt. Jetzt wurden mir hier für diese Schicht zum Beispiel 100 Euro Springerbonus angeboten oder ein Freizeitausgleich.
Viele Kunden von Crewlink, es sind insgesamt 80 Einrichtungen in Deutschland, versuchen ihre Beschäftigten mit Boni zu motivieren. Auch das Josef-Krankenhaus in Potsdam. Pflegedirektorin Claudia Kirnig-Müller.
Wir haben so einen Einspringdienst kreiert, also wo die Mitarbeitenden praktisch den Dienst ausgezahlt kriegen mit einem Bonus obendrauf und auch den Zuschlägen, die es vielleicht noch geben, einen Nachtdienstzuschlag und so. Und viele nutzen dieses zusätzliche Geld eben, weil sie sagen, ach, ich will mir noch ein bisschen was dazu verdienen.
Die Einspringdienste im Josef-Krankenhaus gehen nicht aufs Überstundenkonto, damit das nicht überquillt und an anderer Stelle wieder mit Freizeit ausgeglichen werden muss. Mit der App sollen Pflegekräfte mehr Kontrolle über ihr Arbeitsleben bekommen. Das könnte zu einer besseren Balance zwischen Arbeit und Freizeit führen und den Beruf insgesamt attraktiver machen.
Von der Pflege zum Wohnen, von einem Problem zum nächsten gewissermaßen. Wohnraum in Berlin ist generell viel zu knapp. Wie kommen in dieser ohnehin angespannten Situation die Schwächsten der Schwachen an eine Wohnung, ein WG-Zimmer oder einfach von der Straße weg? Vielleicht sogar mitten in der City, direkt im Kiez und nicht etwa in großen Heimen am Stadtrand. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin hat auf eine Tour durch die Stadt eingeladen und dabei kurze Einblicke in Einrichtungen des betreuten Wohnens gewährt. Für Menschen, die ohne Unterstützung wohl auf der Straße landen würden. RBB 24 Inforadio Reporterin Annette Miersch war dabei.
Auch Herr Braune, Wohnblocks aus der Nachkriegszeit. Wir sind an der Invalidenstraße nähe Hauptbahnhof. In einem Mini-Gärtchen an der Häuserecke gibt es zur Begrüßung Kekse, Wasser und Kaffee. Zwei der Bewohner warten schon auf uns. Sie sitzen dicht beieinander auf der Gartenbank.
Ich bin Sonja Laus.
Marius Kravus-Hankiewicz. Ja, ich wohne hier seit 3 Jahren. Die lebt auch hier, wir wohnen zusammen.
Ja, wir sind ein Paar.
Dabei lächeln Sonja und Marius und schauen sich an. Beide sind Mitte 40 und in Berlin geboren. Sie werden von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Union-Hilfswerkes umsorgt. Hier, mitten im Kiez zu leben, bedeutet ihnen viel. Im betreuten Wohnen fühlen sie sich gut aufgehoben.
Ich bin 14 Jahre hier. Macht viel Spaß hier. Betreuen sind voll cool. Die sind super.
Bei Ärzten begleitet oder machen auch Partys oder Silvester zusammen feiern. Und viele Hobbys haben wir, machen wir auch. Kinoaktionen, auch manchmal Zoos, Besuche, sowas.
Ist alles in Ordnung hier.
Der Träger betreibt an diesem Standort im Berliner Bezirk Mitte einen ganz besonderen Wohnverbund für Menschen mit geistiger Behinderung und zusätzlicher psychischer Erkrankung und oder Suchtproblematik. 7 Wohnungen hat das Union-Hilfswerk dafür von der Vonovia angemietet, verteilt auf 3 umliegende Häuser.
Ich habe ein Zimmer, wir haben eine Küche, ein Wohnzimmer, wir sind noch 2 Dusche haben wir, Terrasse haben wir und
Fernsehraum haben wir auch, Wohnzimmer.
Fernsehraum.
Eine Männer-WG, 2 Türen weiter, schauen wir uns etwas genauer an.
So, Wechsel, Schichtwechsel. Da draußen ist total schön, wo wir herkommen. Wird auch
schön. Die Wohnung im ersten Stock ist schlicht und zweckmäßig, teils betagte Möbel und Tapeten, ein lichtdurchfluteter Gemeinschaftsraum, ein großer Balkon. Das Verständnis für Menschen mit besonderen Problemlagen sei in dem Projekt hoch, erklärt uns die Leiterin des Wohnverbundes Invalidenstraße, Sabine Panzer. Auch Menschen aus dem Maßregelvollzug mit geistiger Behinderung werden hier betreut.
Also Menschen, die zum Beispiel Straftaten verübt haben. Wir haben Leute mit Brandstiftung, wir hatten auch schon einen Mörder hier, wir hatten schwere Körperverletzung, Vergewaltigung. Also wir haben unterschiedliche Delikte, Einbruch auch. Also wir haben sehr viele Menschen hier, die Grenzen dessen, was wir als Norm kennen, überschreiten, und zwar deutlich überschreiten, und die eben dann zum Beispiel zu Gewalt greifen, zu heftiger Gewalt zum Teil auch, also untereinander kann das vorkommen, aber auch gegenüber den Betreuungspersonen, auch gegenüber mir kann das vorkommen.
Entsprechend oft seien Polizei und Feuerwehr vor Ort, das gehört offenbar zum Alltag und fordert Betreuer und Bewohner, so wie auch die Nachbarschaft. Ziel der Betreuung sind Eingliederungshilfe und Teilhabe. Eine wichtige Aufgabe, sagt Sabine Panzer.
Bei uns wohnen viele Menschen, die wahrscheinlich auf der Straße oder sogar ohne Obdach wären. Die Menschen haben aber ein Leben, das der Normalität schon sehr gleicht.
Der Zeitplan für unsere Tour mit dem Paritätischen ist straff. Schon geht es weiter.
Dankeschön, dass wir hier sein können. Gerne.
An der Tür fällt mir beim Gehen noch ein Zettel auf. Da steht, Herr XY aus Wohnung Z darf nur in Begleitung eines Betreuers diese Wohnung betreten. Ausrufezeichen. Weil die sich nicht vertragen, das eskaliert sonst jedes Mal, erfahre ich noch kurz. Wer hier betreut wird, geht keiner normalen Erwerbstätigkeit nach, kann das auch gar nicht. Alle sind auf Sozialleistungen angewiesen. Ist das gerecht? Fragt eine Radiokollegin da draußen nach. Sollten hier in der City in diesen günstigen Wohnungen nicht Leute wohnen, die die Stadt am Laufen halten, täglich zur Arbeit gehen? Gabriele Schlimper, Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin, sieht den Konflikt deutlich, meint aber trotzdem, betreutes Wohnen in den Kiezen sei ein hohes Gut.
Das ist ja nichts, was sich gegeneinander ausschließt, sondern das sind 2 Seiten der gleichen Münze. Wir haben viele soziale Angebote, vieles betreutes Wohnen in dieser Stadt. Ich sagte das schon, es ist ein Juwel, dass es hier in Berlin das noch gibt. Für soziales Wohnen, für Menschen, die nicht ganz gesund sind, die selber alleine nicht in der Lage dazu sind, einen Mietvertrag abzuschließen. Das ist etwas sehr, sehr Gutes. Und das ist etwas sehr, als ein Alleinstellungsmerkmal von Berlin, dass es das noch gibt.
Dabei sei ein Problem besonders groß. Immer wieder hören wir auf der Tour vom, Zitat, verstopften Abfluss. Gemeint sind die Anschlusswohnungen, die fehlen. In allen Bereichen des betreuten Wohnens. Ob nun in der Eingliederungshilfe, der Jugendhilfe, für Haftentlassene oder Wohnungslose. Wenn eine Person endlich fit fürs selbstständige Leben ist, findet sie nur schwer eine eigene Wohnung. Damit bleiben Plätze im betreuten Wohnen zu lange besetzt, während Leute mit Betreuungsbedarf nicht nachrücken können, erläutert Schlimper.
Diejenigen in dieser Stadt, die eben nicht viel Geld haben, diese Anzahl dieser Menschen, die wächst ja weiterhin. Das ist ja nicht so, dass es irgendwie weniger wird. Und wir müssen gucken, wie wir gerade für diese Menschen auch eine Möglichkeit schaffen, innerhalb der Stadt zu leben. Wir haben die Studie gemacht. Ja, sozialer Wohnraum, und aus diesen Studienergebnissen können wir postulieren, können wir wirklich rausschließen, der soziale Wohnraum in dieser betreuten Form ist in Not.
Soziale Träger stoßen immer öfter an ihre Grenzen. Immer mehr Konkurrenz, die viel zu geringe Neubauquote, dazu der Berliner Sparzwang und Kostendruck im sozialen Bereich. Umso glücklicher sind die, die trotzdem im betreuten Wohnen unterkommen. Berlin-Neukölln. Ein frisch sanierter Altbau in einer Seitenstraße, Vermieter ist die GEWOBAG. 2023 ist die Mithilfe GmbH als Mieterin hier eingezogen. Sie ist ein Träger der Wohnungsnotfallhilfe. Das ganze Haus steht zur Verfügung, um wohnungslose Menschen vorübergehend aufzufangen, mit 4 Familienwohnungen und 14 Einzelunterkünften. Eine davon hat seit Anfang April
Vornamen ein bisschen schwierig, geboren mit Rolf Dieter Reinhard, Hans-Jürgen Albert Erich Kossi, Ronny Riebert, Detlef Peter, Klaus Joachim Habekuck. So steht's in meiner Geburtsurkunde.
Der 72-Jährige kam vor 15 Jahren nach Berlin. Obdachlos war er nicht, berichtet er, aber wohnungslos. Jetzt ist er sehr erleichtert, hier sein eigenes Reich zu haben. Vorher war er in der Teupe in Neukölln.
Die Teupe ist eine Erstaufnahme für Wohnungslose, Obdachlose. Und der große Unterschied ist, hier hat man seine eigene Wohnung, Briefkasten, Schlüssel und so weiter. In der Teupe eben nur ein Zimmer und Gemeinschaftstoilette, Gemeinschaftsküche.
Die Einraumwohnung ist modern und freundlich eingerichtet. Im Hof gibt's einen blühenden Gemeinschaftsgarten und im Erdgeschoss das Büro des Trägers, der Mithilfe GmbH. Mit Sprechzeiten und einem festen Beratungstermin pro Woche. Ziel sei es, die Bewohner ins selbstständige Wohnen zu begleiten. Rolf Habekuck ist hochmotiviert. Er möchte nun
arbeiten einfach an der Wohnung, die mir zusagt, sprich so irgendwas zwischen 35 und 40 Quadratmeter, die ich mir nach eigenem Gusto herrichten kann.
Eigentlich sollen die Bewohner nur 1 bis 2 Jahre bleiben, doch gerade Familien finden nur sehr schwer eine geeignete Anschlusswohnung, berichten die Mitarbeiterinnen. Das schöne Haus, die modernisierte Altbauwohnung, der gepflegte Garten. Ein Journalist aus unserer Gruppe fragt die Betreiberinnen, ob und wie er sich für eine Wohnung hier bewerben kann. Das wäre ein Traum, sagt er und lacht.
Ich habe aber gerade nichts frei.
Wir haben gerade nichts frei, gibt eine Betreuerin augenzwinkernd zurück. Wir lachen alle mit, als sei die Frage wirklich nur ein Scherz.
Das waren Reportagen aus Berlin und Brandenburg mit Annette Mirsch, Anja Dobrodinsky und Gerd Dehnel. Hier geht es weiter mit Meldungen. Kommen Sie gut durch.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf den Brandenburger Fernstraßen kommen Sie zurzeit gut voran. Stadtverkehr Berlin-Plenterwald. Heute und morgen findet rund um den Treptower Park der Berlin-Triathlon statt. Die neue Krugallee ist gesperrt. Am Mittag kommen weitere Sperrungen hinzu. In Müggelheim ist die Straße Altmüggelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis morgen in beiden Richtungen gesperrt. Zur S-Bahn Berlin: wegen eines Polizeieinsatzes am Anhalter Bahnhof kommt es bei der S1, 2 und 25 zu Verspätungen, Ausfällen und Einschränkungen. Die U-Bahn-Linie U3 ist weiterhin zwischen Fährberliner Platz und Wittenbergplatz unterbrochen. Es fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 6.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. US-Präsident Trump hat angekündigt, die Zölle auf Stahl zu verdoppeln, von jetzt 25% auf 50%. Er sagte vor Mitarbeitern eines Stahlbetriebs, dass die zusätzlichen Importgebühren die amerikanische Stahlindustrie stärken würden. Die neuen Sätze sollen ab Mittwoch gelten. Sie treffen auch Deutschland, das zu den 10 größten Importeuren von Stahl in die USA gehört. Für die europäische Stahlindustrie insgesamt sind die Vereinigten Staaten der wichtigste Absatzmarkt. Im Gazastreifen haben nach UN-Angaben bewaffnete Palästinenser ein Feldkrankenhaus geplündert. Dabei sollen neben Medikamenten und medizinischen Geräten auch Nahrungsergänzungsmittel für unterernährte Kinder gestohlen worden sein. Die Vereinten Nationen sprachen von einem organisierten Vorgehen der Angreifer und einem deutlichen Unterschied zu den vorherigen Plünderungen von Lebensmittellagern durch verzweifelte Menschen. Russland hat im UN-Sicherheitsrat Bedingungen für eine Waffenruhe in der Ukraine genannt. Laut dem russischen UN-Botschafter Nebensia dürfen dafür die westlichen Länder in dieser Zeit keine Waffen an Kiew liefern. Außerdem müsse die Ukraine ihre so übersetzt Mobilmachung beenden. Die ukrainische Regierung reagierte kritisch und forderte mehr Sanktionen des Westens gegen Russland sowie weitere Militärhilfe für die Ukraine. Am Montag soll es in der Türkei zum zweiten Mal direkte Gespräche beider Seiten über eine Waffenruhe geben. Die BVG rechnet bei der U3 nicht damit, dass die Linie länger unterbrochen bleibt. Der Bahnhof Spichernstraße ist seit gestern Nachmittag gesperrt, weil dort bei Straßenbauarbeiten Putz von der Tunneldecke heruntergefallen ist. Der Chef der Berliner Verkehrsbetriebe Falk machte in der RBB 24 Abendschau deutlich, dass er nicht von einem größeren Problem ausgeht.
Gut ist, soweit wir das bisher begutachten konnten, dass also an dem Tragwerk nichts ist, sodass wir von einer dauerhaften Einstellung oder Grundsanierung ausgehen müssen. Aber wir gehen schon davon aus, dass wir die nächsten Tage brauchen, um genau zu wissen, wie lange es jetzt dauert, die Decke wieder so herzustellen, dass wir wieder durchfahren können.
BVG-Chef Henrik Falk: zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz fahren ersatzweise Busse. Bundesjustizministerin Hubig will Frauen stärker vor Gewalt durch Partner und Ex-Partner schützen. Die SPD-Politikerin sagte der Rheinischen Post, das Ausmaß häuslicher Gewalt in Deutschland sei erschreckend. Sie kündigte unter anderem an, dass Familiengerichte künftig elektronische Fußfesseln anordnen dürfen, um Betroffene zu schützen. Außerdem soll gewalttätigen Ex-Partnern kein Sorgerecht mehr zugesprochen werden. Hubig will noch in diesem Jahr einen Gesetzentwurf vorlegen. Die deutschen Fußballerinnen haben sich vorzeitig für die Endrunde der Nations League qualifiziert. Die DFB-Auswahl gewann gegen die Niederlande 4:0. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute ein Wechsel aus Sonne und Wolken, nur vereinzelt Schauer oder Gewitter, maximal 23 bis 28 Grad. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 17 und in Fürstenberg 12 Grad. Es weht schwacher Wind aus West bis Nordwest. Morgen wechselhaft und teils kräftige Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel bei 24 bis 28 Grad. Die Zeit 6.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Wir wollen diese Spiele nach Deutschland holen. Das ist der größte Wunsch, erstmal nach Deutschland zu holen. Ich sage ganz bescheiden, ich glaube, ohne Berlin wird es ein bisschen schwieriger.
Olympia in Deutschland. Die Spiele auszurichten, davon träumen einige. Hamburg, München, die Region Rhein-Ruhr. Sie alle wollen olympische und paralympische Spiele zu sich holen. Und auch Berlin will das und bewirbt sich gerade. Nicht allein, sondern gemeinsam mit den Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Sachsen sollen die Spiele 2036, 2040 oder 2044, so richtig ist das noch nicht klar, in die Hauptstadt geholt werden. Am Dienstag wurde die Bewerbung im Olympiastadion offiziell bekannt gegeben von der Politikprominenz, unter anderem von Berlins regierendem Bürgermeister Kai Wegner und der Innensenatorin und Sportsenatorin Iris Spranger. Am Ende entscheidet nämlich der Deutsche Olympische Sportbund, der DOSB, in einem Jahr, mit welcher Stadt oder mit welcher Region sich beim IOC, beim Internationalen Olympischen Komitee für Olympische Spiele, beworben wird. Ist also noch eine Menge Zeit und vor allem eine Menge Zeit, sich mal zu überlegen, wie ist das eigentlich so? Olympische Spiele in Berlin, will man das oder ist das eine richtig schlechte Idee? Und in dieser Ausgabe der Spreepolitik wollen wir genau dieser Frage nachgehen. Könnte Berlin das überhaupt? Das wohl wichtigste Sportereignis der Welt ausrichten. Wie würden Olympische Spiele hier aussehen? Und wären sie überhaupt von der Bevölkerung gewollt? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mir doppelte Unterstützung jetzt ins Boot geholt. Und zwar von Christian Dexne aus der RBB Sportredaktion. Er berichtet seit 2004 über Olympische Spiele. Und Sebastian Schübel ist unser Experte für Berliner Sportpolitik in unserer landespolitischen Redaktion. Beide stehen jetzt hier vor mir. Schön, dass ihr hier seid.
Hallo.
Hallo, grüß dich.
Olympia in Berlin, ich würde ganz gern wissen, was denkt ihr erstmal nur persönlich darüber? Also kann Berlin Olympia, Christian?
Kann Berlin Olympia? Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass Berlin Olympia kann. Das Konzept, was jetzt aber am Dienstag vorgestellt wurde, das ist für mich noch nicht ganz ausgereift. Also da sind für mich relativ viele Fragen offen geblieben und deswegen kann ich das noch nicht so ganz beantworten. Berlin hatte sich ja lange mit Hamburg zusammen im Hintergrund beraten, gemeinsame Sache zu machen. Hamburg ist dann abgesprungen, weil sie zu wenig Sportarten bekommen haben. Jetzt wurden andere Partner gesucht, aber ich finde, da ist so vieles noch unausgegoren. Zum Beispiel, dass jetzt ja Kiel und Warnemünde beide als mögliche Partner dabei sind, aber nur in einem der Orte wird es Segeln geben. Ich finde, solche Kleinigkeiten hätte man vorher ausräumen müssen. Davon gibt es relativ viele.
Und wir sprechen über diese Details gleich, glaube ich, auch nochmal ganz ausführlich. Sebastian, was denkst du denn? Also nur diese Vorstellung, Olympische Spiele in Berlin, hast du da positive oder eher negative Gefühle?
Ich bin da eher skeptisch. Nicht, weil ich Olympia nicht toll finde, sondern also ich kann mir das total gut vorstellen, dass dann Beachvolleyball am Brandenburger Tor und so weiter gespielt wird und alle möglichen anderen olympischen Sportarten. Als Berliner fände ich die Idee attraktiv, aber ich bin wahnsinnig skeptisch, was die Details angeht. Und ich glaube auch nicht, dass diese Rechnung so aufgeht, wie sie uns da jetzt präsentiert wurde.
Okay, also wir haben hier zwei Skeptiker am Tisch sitzen. Niemand ist so richtig enthusiastisch. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich finde auch so aus sportlicher Sicht ist das irgendwie eine coole Vorstellung. Aber man kann sich einfach nicht vorstellen, dass Berlin sich das auch überhaupt leisten kann. Und in der Redaktion haben wir auch schon besprochen, wenn man jetzt hier in Berlin Kulturschaffende wäre oder eine soziale Einrichtung hat, die gerade von Kürzungen betroffen ist, dann findet man das vielleicht auch irgendwie alles eine wahnwitzige Idee, dass das dann plötzlich geht. Aber gehen wir mal in die Details. Also schauen wir erstmal aufs Konzept und auch auf die Machbarkeit. Also Olympische Spiele in Berlin, der Zeitraum ist ja noch gar nicht klar, 36, 40 oder 44. Und jetzt wurde eben Dienstag dieses Konzept Berlin Plus vorgestellt. Und da eben die Idee, entweder Segeln, dann in Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern in Rostock, das ist noch nicht ganz klar. Triathlon und Radsport könnte dann zum Beispiel nach Brandenburg gehen. Kanuslalom in Leipzig. Christian, was ist bisher noch über dieses Konzept Berlin Plus bekannt aus sportlicher Sicht?
Grundsätzlich kann man sagen, das wurde sich schon sehr an Paris orientiert. Also Sebastian, du hast es ja eben schon gesagt, Beachvolleyball an dem bekanntesten Ort der Stadt, also vorm Eiffelturm war es in Paris, hier war es am Brandenburger Tor, auf dem Tempelhofer Feld werden die jungen Sportarten stattfinden. Das war im Prinzip 1:1 so auf dem Place de la Concorde in Paris. Auch die ausgelagerten Dinge, das ist alles auch in Paris ein bisschen so gewesen. Also zum Beispiel Kanu und Rudern wird jetzt auf dem BC oder würde auf dem BC in Brandenburg an der Havel stattfinden. Die Regattastrecke in Paris war auch eine Stunde vom Zentrum entfernt. Das ist also durchaus relativ vergleichbar damit. Man möchte ja reingehen in die Städte, man möchte wenig neu bauen. Deswegen ist das eben auch so verteilt. Und ich würde sagen, jetzt man könnte jetzt aufzählen, welche Sportarten wo stattfinden. Aber
kannst du mal ein bisschen Einblicke geben? Also wer das noch nicht gehört hat, interessiert es vielleicht.
Ja, zum Beispiel wird in der Max-Schmeling-Halle Volleyball gespielt. Ja, die Max-Schmeling-Halle gibt es, die wurde damals gebaut zur erfolglosen Olympiabewerbung 2000. Aber auch da, die ist zwar fertig, da muss natürlich noch mal mehr als ein Eimer Farbe investiert werden, um die dann eben den jetzigen Bedürfnissen Olympischer Spiele anzupassen oder denen von Olympischen Spielen in 10, 20 Jahren. Und davon gibt es eben viele weitere Beispiele. In der Uber Arena, größte Halle, die wir in Berlin haben, deckungsgleich wieder zu Paris, größte Halle dort, Paris, Bercy, wird erst geturnt und dann Basketball gespielt. Auch das ist wieder deckungsgleich. Also man hat da schon sehr viel übernommen von dem, was in Paris ja, durchaus erfolgreicher.
Und das auch irgendwie alles so, ja, ich sag mal, in Walking Distance, also dass man so spazieren kann zu den unterschiedlichen Sportstätten, das ist ja irgendwie auch gedacht, oder dass man mit der...
Ja, so ein bisschen, ne? Also, ja. Also vom Jahn-Sportpark kann man natürlich super zur Schmelinghalle rüber, ja, stimmt, spazieren. Ja. Jahn-Sportpark wird dann Rugby sein, was ich spannend finde auf jeden Fall. Frage ist natürlich auch noch, was ist dann mit Velodrom, ist ja wahrscheinlich dann auch wieder mit dabei. Genau. Das ist dann, glaube ich, nicht mehr in Laufreichweite. Du warst ja auch in Paris, ne?
Ja.
Da ist ja auch eine große Stadt, ne? Also da war jetzt auch nicht alles
in Spazieren. Das ist alles in Walking Distance, es gibt dann immer sogenannte Cluster, nennen die das, ne? Also immer so Bereiche, wo dann eben mehrere Sportstätten sind. Neben dem Velodrom ist dann direkt das Schwimmen zum Beispiel, beziehungsweise nur das Wasserspringen und das, was ist da noch, Synchronschwimmen, genau, das Streckenschwimmen wird im Sportforum sein. Das ist aber dann auch wiederum nur eine Viertelstunde zu Fuß von da entfernt. Also es gibt immer so Bereiche, in denen dann mehrere Sportarten stattfinden.
Aber es ist dann schon so, dass in der ganzen Stadt dieses olympische Feeling irgendwie zu spüren sein soll.
So soll es sein. Also es ist ja für mich der kurioseste Ort überhaupt, ist Arkenfelde. Das ist übrigens die höchste Erhöhung Berlins, habe ich in dem Zusammenhang gelernt. Ein Müllberg im Norden Berlins, der einer privaten Recyclingfirma gehört. Da ist ein Zaun drumherum, da ist aber eine Mountainbike-Strecke drauf. Und es gibt hier ein paar Mountainbike-Vereine in Berlin, wenn die ein Rennen stattfinden lassen wollen, dann rufen die in München an, dann bringt einer den Schlüssel vorbei, schließt da auf und dann fahren die auf dieser Mountainbike-Strecke. Aber die muss man natürlich dann auch mieten. Ne? Die muss man dann von dieser Firma mieten und da eben auch Struktur hinbauen. Aber das ist wirklich der nördlichste Zipfel Berlins, der dann auch olympisches Gefühl haben soll.
Aber ein interessanter Punkt, den ich ganz spannend fand, ist, dass sie zum Beispiel das Bouldern wollen sie dann auf dem Tempelhofer Feld machen. Das ist so ein Punkt, es gibt Boulderhallen in Berlin überall, aber wir haben zum Beispiel tatsächlich keine offizielle öffentliche Boulderstruktur. Das heißt also zum Beispiel auch große Wettbewerbe werden eher nicht in Berlin abgehalten, weil die großen Hallen gehören allen privaten Betreibern, die sich wirklich engagiert haben, die da Geld reingesteckt haben und die haben die entsprechenden Hallen gebaut, aber die wollen auch nicht für einen Wettbewerb mal eben so ihre Halle eine Woche freimachen, weil denen dann Geld durch die Lappen geht, sodass Berlin selber gar keine öffentliche große Boulderhalle hat, wo das geht, nicht mal vom Verband. So, und deswegen müssen die dann was Temporäres aufbauen am Tempelhofer Feld.
Man bräuchte auch eine Tribüne. Also in den Boulderhallen, die es gibt, da ist natürlich nur der Kletterfelsen und drumum nichts und auch in Paris war das ein temporärer Felsen und davor steht dann eine Riesentribüne. Das ist aber, glaube ich, wahrscheinlich sogar billiger, das zu bauen, als zum Beispiel die Uber-Arena für 6-7 Wochen von Anschütz zu mieten.
Ja, aber das würde jetzt schon an meinen nächsten Punkt anschließen. Und zwar hieß es ja bei dieser Vorstellung, 90% der Sportstätten würden bereits existieren in Berlin und Umgebung, die man dann für die Olympischen Spiele nutzt. Sebastian, wie ist dein Gefühl? Also man hört ja eigentlich immer, ne, die Sporthallen in Berlin sind total marode. Es gibt einen Sanierungsstau in Millionenhöhe. Glaubst du, dass Berlin mit den Sportstätten, die bereits jetzt existieren, nehmen wir mal das, was jetzt temporär gebaut werden soll, raus, aber dass das wirklich jetzt schon 90% erfüllt und olympiareif wäre?
Nee, an die 90% glaube ich nicht. Mhm. Wobei bei dem Sanierungsstau, da fallen natürlich auch die ganzen Schulsporthallen mit rein. Die würden jetzt bei Olympia auch keine Rolle spielen. Aber also ich glaube nicht, dass Berlin jetzt schon 90% des Angebots oder des Programms, das dann hier stattfinden könnte, muss man sagen, könnte, nicht wird, dass wir das jetzt schon stemmen könnten. Das glaube ich nicht. Ich finde auch unnötig, so eine hohe Zahl dann jetzt schon in den Raum zu werfen seitens des Senats, weil also selbst 70% wären gut. So, warum steigt man da gleich mit 90% ein und die Zahl stimmt halt einfach nicht. Und was mich halt auch beschäftigt ist, dass diese Sportstätten, die es angeblich ja schon gibt, die ganz toll sein sollen, die könnten quasi jetzt morgen dann Olympia übernehmen. Die müssen das 2036, 40, 44 machen. Das ist noch eine ganze Weile hin. Das heißt, die Investitionen, die da getätigt werden müssen, die kommen jetzt alle erst noch und da wird noch eine Menge dazukommen. Zum Beispiel irgendwelche Bildschirme, auf denen dann Sachen angezeigt werden. Die brauchst du jetzt da nicht reinzuhängen. Die sind dann in 10, 15 Jahren sind die veraltet. Kannst du alles wieder rausreißen. Und die Frage wird also auch sein, wann modernisieren wir denn dann diese Sportstätten eigentlich? Das Olympiastadion hatte jetzt gerade erst dann zur, wann war das? Welche WM war das?
Zur EM letztes Jahr.
Zur EM letztes Jahr, aber zur WM vorher war die große Sanierung dann
2006, ja.
Genau, riesengroßes Programm. Das Zeug ist jetzt auch alles wieder in die Jahre gekommen und das sind auch Sachen, die jetzt schon wieder modernisiert werden müssen.
Wobei natürlich die Sportstätten auch im laufenden Prozess ständig modernisieren. Also die Uber-Arena, weiß ich, macht jedes Jahr 7-stellig Investitionen, um dort sozusagen immer up-to-date zu bleiben und zu investieren. Also es ist beides ein bisschen, ne?
Ja. Aber mein Eindruck ist schon, auch bei dieser Konzeptvorstellung, ich war da auch dabei am Dienstag, dass immer so ein bisschen davon geredet wird, so wird dann Olympia in Berlin, so als wäre das irgendwie schon alles in Stein gemeißelt und dem ist ja mitnichten so. Also es ist ja jetzt erst dieser deutsche Bewerbungswettbewerb München, Hamburg, die alle haben jetzt diese Woche ihre Konzepte vorgestellt oder stellen sie jetzt gerade vor. Die Region Rhein-Ruhr, NRW bewirbt sich ja auch. Also da ist ja erstmal so ein interner Wettbewerb.
Bewerben ums Bewerben.
Genau, beim DOSB. Christian, wie sind da so deine Einblicke? Also wie läuft das, dass Berlin da überhaupt irgendwie was zu sagen hat.
Naja, es gibt vier Bewerber wird es geben. München, Berlin, Rhein-Ruhr und Hamburg, hast du gerade erwähnt. Und im September wird das alles, oder bis September wird das alles geprüft. Dann sind die Städte angehalten, vom DOSB Referenden durchzuführen. Müssen sie aber nicht. Aber in München zum Beispiel gibt es schon einen Termin. Ich glaube, 26. Oktober wird in München die Bevölkerung befragt, ob sie es machen wollen oder nicht. Berlin möchte das im Moment noch nicht machen. Das wird möglicherweise von der Opposition dann durchgeführt oder angestoßen werden. Und dann wird nächstes Jahr im September erst der Deutsche Olympische Sportbund sich entscheiden, welche der vier Bewerbungen sie auswählen. Und darüber sollen dann die Mitglieder abstimmen, also über diesen einen Kandidaten. Das finde ich aber gar nicht so schlecht. Es gab mal eine Abstimmung, da wurde zwischen zwei Städten abgestimmt, Leipzig und Hamburg. Dann hat Leipzig gewonnen. Das war von vornherein chancenlos, weil die viel zu klein sind, keine Hotels in der Fülle haben und so weiter und so fort. Es gibt jetzt eben so ein Konkurrieren. Ich weiß nicht, ob das befruchtend ist möglicherweise und die einzelnen Regionen anspornt oder ob das vielleicht auch einfach Ressourcen, Steuergelder vernichtet. Das kann ich nicht so gut einschätzen. Ich glaube aber, Berlin und München haben die besten Chancen, weil die beide ein Stadion mit einer Laufbahn haben. Das hat Hamburg nicht, das hat Rhein-Ruhr nicht. Die möchten in Essen was Temporäres bauen, Hamburg vielleicht auf dem Heiligen Geistfeld was Temporäres bauen. Aber da bin ich mir eigentlich sehr sicher, dass sie kaum eine Chance haben werden gegen München oder Berlin.
Ja, also du brauchst natürlich ein großes Olympiastadion, ne? So, und da ist natürlich das Olympiastadion in Berlin auf jeden Fall die Top-Adresse, glaube ich, in Deutschland. Was ich übrigens spannend finde, ich habe einen lieben Kollegen von einer Sportredaktion auf dem Gang getroffen nach dieser ganzen Olympia-Konzeptvorstellung und der hat gesagt, der kommt aus Aachen und hat gesagt, ich habe mir das mal durchgeguckt, also meine Heimatstadt, die gewinnt auf jeden Fall, weil egal welches Konzept ja, man sich anguckt, stimmt. Irgendwie wollen alle in Aachen reiten.
Ja. Man kann nur in Aachen reiten, scheinbar.
Ja, das ist ein wahnsinnig gutes Reitgelände, aber das ist ja auch ein bisschen kurios, dass zum Beispiel auch Marc Kleeberg, diese Wildwasserstrecke, die ist sowohl Teil der NRW-Bewerbung als auch der Berliner Bewerbung, weil das IOC sagt, so spezielle Bauten wie eine Wildwasserstrecke, die man nicht temporär bauen kann, die lassen sie nicht mehr zu. Also auch im Winter Skisprungschanzen, Bobbahn, das darf nicht mehr gebaut werden aus Gründen der Nachhaltigkeit. Es gibt halt in Deutschland nur zwei dieser Wildwasserstrecken, die in München, in Augsburg und die in Markkleeberg, sodass die auch mit großer Wahrscheinlichkeit gewinnen können. Jedenfalls haben die drei Bewerber auf ihrer Seite, Markkleeberg. Ja, alle wollen in Aachen reiten.
Und das DOSB will ja auf jeden Fall, dass die Olympischen Spiele irgendwie nach Deutschland gehen und dann möglichst internationale Strahlkraft irgendwie auslösen. Dann könnte man natürlich diskutieren, was hat mehr Strahlkraft, Berlin oder das Ruhrgebiet? Ich als Ruhrgebietlerin darf das
vielleicht sagen. Ich wollte gerade fragen, ob wir das diskutieren muss.
Ich habe eigentlich die Frage an Christian vor allem. Für wie wahrscheinlich hältst du es denn, dass dann Berlin am Ende diesen Zuschlag bekommt?
Ja, Berlin oder München. Das ist einfach so. München hat natürlich auch sehr viele Sportstätten, hat nur Sportbegeisterung. Ich würde sagen, wahrscheinlich steht die Bevölkerung in München mehr dahinter. Ich glaube, es ist gar nicht so negativ in Berlin, wie es gesehen wird. Aber der Senat muss da mehr tun. Der muss die Leute besser mitnehmen. München hat mit Felix Neureuther einen sehr prominenten Sportler, der sehr in erster Reihe steht. In Berlin muss man das ein bisschen über die Breite der Spitzensportler machen.
Heike Drechsler war, glaube ich, jetzt.
Heike Drechsler war da, Ronny Raue, der Kanute. Es gibt ein paar gute Sportler, die wir haben, aber es gibt kein so ein großes Gesicht wie Felix Neureuther, das eben in München ist, der natürlich wahnsinnige Reichweiten hat und extrem beliebt ist.
Auch ein Podcast beim Bayerischen Rundfunk hat zum Beispiel. Ja. Aber jetzt zur Frage, wie beliebt ist diese Idee eigentlich in der Bevölkerung, Sebastian? Du hast dich damit ja auch beschäftigt. Es gibt ja in Berlin jetzt schon die Ersten, die sagen, wir wollen irgendwie was dagegen machen. Wir sind No Olympia. Wir kennen auch diese Initiative schon von vergangenen Bewerbungen aus Berlin. Was ist da so dein Eindruck? Was passiert da gerade auch auf der Oppositionsseite in Berlin?
Also wir haben im Prinzip eine ganz klare Rollenverteilung. Die beiden Regierungsparteien, SPD und CDU, stehen voll hinter der ganzen Olympia-Idee. Das ist jetzt auch nicht überraschend. Auch die AfD in der Opposition hat gegen Olympia in Berlin jetzt absolut gar nichts, bis auf ein paar finanzielle Fragen, aber die haben ja alle. Und die Grünen und die Linken vor allem sind halt ganz klar der Meinung, das ist alles nicht nachhaltig. Wir wollen nicht mit dem IOC zusammenarbeiten. Mhm. Wir wollen denen auch kein Geld in den Rachen schmeißen. Und das Angebot, das uns hier unterbreitet wird für die Stadtbevölkerung, ist uns einfach zu wenig. Und die werden, also die Linken auf jeden Fall, die Grünen sicherlich in Teilen auch, diese Olympia-Bewegung unterstützen. Und die ist da. Das war völlig klar, dass die kommen würde. Das ist für mich die größte Frage bei diesem ganzen Konzept und bei der Bewerbung von Berlin. Und das habe ich bis heute nicht verstanden, warum man da nicht aus der großen, gescheiterten Olympia-Bewerbung beim letzten Mal gelernt hat, ist, dass man auch weiterhin, gerade auch die Sportsenatorin Iris Spranger, das Thema der Beteiligung so versucht vom Tisch zu wischen.
Da ist immer so die Rede von Dialogformaten. 500.000 Euro liegen jetzt auch im Haushalt des Senats dafür bereit für solche Dialogformate, aber man weiß irgendwie nicht so richtig, was dahinter steckt.
Naja, man weiß, wie die zuletzt gelaufen sind. Es gab ja ein Dialogformat. Mhm. Es gab genau eine Dialogveranstaltung, da waren 600 Leute da. Ich glaube, die war auch im Olympiapark oder so da oben. Da saßen aber Leute drin, die generell sich für Olympia interessieren und da auch Spaß dran haben und Interesse dran haben. Was auch völlig fein ist. Kein Problem. Das hat aber mit Beteiligung nichts zu tun. Und wenn man zum Beispiel schon weiß, als Stadt Berlin, München wird die Menschen befragen. Die haben einen Weg gefunden, die Menschen zu befragen. Hier ist ja immer das Argument, naja, der Senat kann ja offiziell laut Gesetz gar keine eigene Volksbefragung machen.
Was ja auch so ist, aber es gibt ja andere Wege.
Ja, aber es gibt andere Wege, sich zu beteiligen und die Menschen zu fragen. Und München hat irgendwie auch einen Weg gefunden. Mhm. Aber nein, es wird immer nur gesagt, wir treten in den Dialog. Und wenn man sich dann diese Pressekonferenz von dieser Konzeptvorstellung mal genau nochmal wirklich Wort für Wort anguckt, und das habe ich getan, es wird immer davon gesprochen, dass man bei den Menschen werben will. Man will Werbeveranstaltungen machen und dort dann mit den Leuten in den Dialog treten. Aber erstmal will man sie mit viel Werbung für Olympia begeistern. Mhm. Und dann will man sie fragen. Nee, ich glaube, so funktioniert es nicht.
Und eigentlich, zumindest habe ich das in den Regularien gelesen beim DOSB, ist ja auch ein Bewertungskriterium, also wonach man dann den Standort auswählt, wie der Rückhalt in der Bevölkerung ist. Und wenn man sich jetzt die Medienberichterstattung anschaut, dann sehen wir, okay, in Berlin scheint es nicht so gut zu sein. Das könnte doch dann auch eher ein Grund sein für den DOSB, Christian, dass sie sagen, ja, dann lieber auf Nummer sicher, dann in München.
Ja, also das ist so, dass das Internationale Olympische Komitee gesagt, das ist uns wichtig, dass wir wissen, dass die Bevölkerung dahinter steht. Es gab letztes Jahr zwei Umfragen, eine vom LSB durchgeführte, da war das, also vom Landessportbund Berlin, ja. Da war es so, dass es eine Zustimmung gab, die andere, da gab es eine Ablehnung. Ich kann das gar nicht so richtig bewerten, ehrlich gesagt, ob die Stimmung wirklich dagegen oder dafür ist, das müsste man eben wirklich rausfinden. Ja. Ich finde das mit dem Werben, weil du das eben so negativ gesagt hast, ich finde, das müssen die machen. Ich finde, der Senat muss aber eben auch sehr transparent und deutlich sagen, was kommt auf euch zu? Was kostet das? Was bleibt da bei euch hängen? Und das ist für mich im Moment einfach noch nicht klar und deutlich genug. Zum Beispiel das Olympische Dorf, hier werden 2500 Wohnungen entstehen. Was
direkt
passiert?
Hier tatsächlich.
Ja, hier um die Ecke, genau, ja. Hinter dem Messegelände. Was passiert danach damit? Zu welchen Konditionen können Berliner in diese Wohnung danach einziehen? In Paris war es zum Beispiel so, da hieß es vorher, 40% der Wohnungen sollen als Sozialwohnungen verkauft werden. Dann waren es 25% und der Rest kostet 9.600 Euro den Quadratmeter. Das sind für Paris vielleicht normale Preise, aber auf jeden Fall sind das natürlich absurd hohe Preise. Wenn man hier jetzt verbindlich sagt, okay, das werden Wohnungen, die werden zu diesem und jenem Zweck danach nachgenutzt, dann hat man was Konkretes in der Hand. Man muss auch mal über Summen sprechen. Paris hat Pi mal Daumen 10 Milliarden Euro gekostet. Mhm. Hälfte ungefähr wird refinanziert durch Ticketkäufe. IOC-Gelder, es gibt vom IOC gleich mal 2,5 Milliarden sofort dahin. Das heißt, es kommt viel Geld rein. 5 Milliarden kriegt man, die anderen 5 Milliarden aber müssen von irgendwem bezahlt werden. Das wird natürlich nicht nur Landesgeld von Berlin sein, das wird auch Bundesgeld sein. Das heißt, auch da kriegt man Geld dazu, was man sonst nicht hätte. Das heißt, von diesen 10 Milliarden muss man vielleicht am Ende 1-2 Milliarden als Berlin selber tragen, aber das muss kommuniziert werden. Und dann kann sich jeder Berliner selber überlegen, nehmen wir diese große Summe geschenkt und das kleine bisschen dazu, das ist es uns wert oder nicht. Ja. Aber das fehlt im Moment noch, dass der Senat sagt, das sind die Zahlen, mit denen wir rechnen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man diese Zahlen irgendwann mal auf dem Tisch hat und möglichst bald, damit sich der Berliner dann selber ein Bild darüber machen kann, ist es mir das wert oder nicht.
Und zu diesem Olympischen Dorf gibt es ja noch was zu sagen und das ist gar nicht angesprochen worden in der Pressekonferenz, da ging es um andere Fragen. Das Olympische Dorf soll auf dem ehemaligen Güterbahnhof da entstehen. Das ist neben der Autobahn, das ist der Stadteingang West. Mhm. Für den gibt es bereits Pläne, Bebauungspläne. Der Wettbewerb ist durch. Es gibt ein Konzept, das ist auch prämiert worden. Da gibt es schöne Computergrafiken mit modernen Häusern, ganz viel Grün, sieht toll aus. Was ist denn jetzt damit? Ist das jetzt vom Tisch oder wird das irgendwie miteinander verwoben? Ich weiß es nicht und darauf gibt es keine Antwort. Es wurde quasi so getan, als wäre da eine Fläche, da könnte man jetzt mal eben ein olympisches Dorf draufbauen. Stimmt nicht ganz. Diese Fläche ist eigentlich schon eingeplant als eines der neuen Stadtquartiere, die entstehen soll. Ich bin nicht dagegen, dass wir dann da statt dem, was die da ursprünglich geplant haben, vielleicht den ein oder anderen Park wegnehmen und stattdessen mehr Wohnungen bauen. Mhm. Aber da bin ich ganz bei Christian. Dann sag doch einfach, wer die bauen soll. So, und dann sag doch auch verbindlich, wie viel davon werden wir hinterher als Sozialwohnungen, als erschwingliche Wohnungen, das reicht uns ja schon, hier in Berlin haben. Und damit wäre auch die Stimmung viel weniger skeptisch, denn das ist am Ende das, was die Stadtbevölkerung überzeugen wird. Wenn ihr das hier machen wollt, fein. Wir wissen, dass ihr Geld dafür in die Hand nehmen wollt, fein. Sagt uns, was für uns da übrig bleibt. Und es ist keine dumme Idee, Olympia nach Berlin zu holen, sage ich, weil man damit natürlich eine Menge Bundesgelder auch locker macht für Investitionen, die wir eh brauchen.
Ja, wobei man natürlich immer die Frage hat, wie nachhaltig sind diese Investitionen? Und wie du gesagt hast, in Paris sind die Wohnungen nicht bezahlbar gewesen. Und ich glaube, es ist schwierig, politisch zu kommunizieren, jetzt das eine geplante Bauprojekt irgendwie abzusagen und dafür zu warten. Dann mal schauen, vielleicht haben wir dann ja hier in 15 Jahren Olympische Spiele.
London hatte das Gleiche. Das ist bis heute eine lange Geschichte in der Stadt. Da erinnern sich die Leute noch wirklich dran, dass ihnen damals genau das Gleiche mit dem großen Olympiapark und dem Olympischen Dorf versprochen wurde. Hier kommen ganz viele Wohnungen. die kannst du nicht bezahlen heute. Mhm. So.
Vielleicht zum Schluss nochmal die Frage nach den Jahren. Das ist ja auch noch gar nicht geklärt. Auch dazu wollte sich Kai Wegner am Dienstag nicht konkret äußern. Hat dann auch gesagt, naja, es geht jetzt erstmal einfach darum, irgendwie Olympische Spiele nach Deutschland, am besten nach Berlin zu holen. Aber dann kann man sich irgendwie über die Jahre unterhalten. Und die Berliner CDU findet ja auch die Idee, 2036 die Spiele nach Berlin zu holen, immer noch gut, sagt, naja, dann könnte man ja zeigen, dass wir jetzt in einem demokratischen Land 100 Jahre nach den Nazi-Spielen leben. Viele andere sagen, das ist eigentlich die schlechteste Idee überhaupt. Das kann man nicht machen. Das geht allein aus politischen Gründen nicht. Christian, wie ist das denn überhaupt? Also wann könnten Olympische Spiele 36, 40, 44 überhaupt nach Europa kommen?
Ja, 36 geht, glaube ich, der Blick des IOCs nach Asien. Indien, bevölkerungsreichstes Land der Welt, hat da sicherlich gute Chancen. Es ist aber ganz kurz durchaus üblich, dass sich Gastgeber für ein, zwei, beziehungsweise zwei oder sogar drei verschiedene Zeiträume bewerben. Ägypten, da gibt es ja gerade eine neue Hauptstadt, die da entsteht. Da weiß man noch nicht mehr, wie die heißt. Die werden sich auch für alle diese drei Olympischen Spiele bewerben. Das ist durchaus üblich. Ich glaube auch 2036. Da gibt es diese Vorbehalte, 100 Jahre nach den von den Nazis missbrauchten Spielen. Wenn man auch das gut macht, sagt man, baut ein Gedenkzentrum zum Beispiel, wo man Schulkinder, Bevölkerung einfach nochmal mitnimmt und sagt, ey, was ist damals passiert, was ist da schiefgelaufen, kann das auch eine Chance sein? Ich glaube, das kann man gut umsetzen. Ist für mich aber, glaube ich, eine nachrangige Diskussion. 2040, 44 ist es für mich auch wahrscheinlicher, dass Berlin oder Deutschland eine Chance hat, wenn denn Berlin der deutsche Bewerber sein würde.
Das finde ich die eine der absurdesten Diskussionen überhaupt, dieses 2036. Also ich habe das einfach nicht verstanden. Wir hatten ähnliche Diskussionen auch schon, was den Olympiapark angeht, mit dem Maifeld und so weiter, welche historische Bedeutung das Ganze hat. Wenn man damit, da bin ich ganz bei dir, wenn man da vernünftig mit umgeht, kann das eine richtig tolle Sache sein. Also ich meine, es gibt keinen schöneren, größeren, ausgestreckten Mittelfinger gegenüber Rechtsextremisten und Nazis, und von denen laufen ja inzwischen auch wieder welche rum, als bunte, vielfältige Spiele im Olympiastadion, wo Menschen aus der ganzen Welt friedlich zusammen Sport machen und Sport gucken.
Also, wobei das natürlich ein Blick in die Zukunft ist. Wir wissen nicht, was für politische Verhältnisse 2036 in Deutschland sind.
Vielleicht ist das dann umso wichtiger, dass es 36 wird, wer weiß.
Ja, es gab mal die Idee, dass Berlin sich mit Tel Aviv zusammen bewirbt um Olympische Spiele in 2036. Die ist dann verworfen worden. Wir wissen, was jetzt los ist in Israel. Also das sind natürlich Dinge, wir reden über lange Zeiträume von über 10 Jahren. Das weiß man nie, wie dann da die politische Situation ist. Also jetzt im Moment Olympische Spiele in Tel Aviv, stelle ich mir schwierig vor. Wer weiß, ob es in 10 Jahren dann dort eine stabilere Situation gibt.
Jetzt sind wir schon beim Blick in die Glaskugel und ich würde sagen, wir sind auch am Ende dieser Sendung. Deswegen noch die Frage an euch, wird Berlin den Zuschlag bekommen oder nicht?
Ich sag jetzt mal ja. Wenn es darauf ankommt, dann wird es Berlin.
Ja, ich war ganz froh, dass du zuerst Sebastian gefragt hast. Da dachte ich, da habe ich nochmal 10, 20 Sekunden Zeit, drüber nachzudenken, was ich sage. Ich kann das nicht sagen. Wirklich, ich habe in mir auch dieses Gefühl, dass es Berlin sein kann. Aber dann betrachte ich sie an einem anderen Tag wieder. Dann denke ich doch, München wirkt ein bisschen stärker. Ich glaube, ganz wichtig wird sein für eine Chance, wenn Berlin eine Chance haben soll, dass das Konzept konkreter wird, dass Zahlen benannt werden, dass man den Berlinern klarer vermittelt, was auf sie zukommt, was die Chancen sind, auch für Breitensport. Das hat Paris auch super gemacht. Die haben ganz viele Schwimmbäder, 5000 Sportplätze im ganzen Land im Zuge der Olympiabewerbung saniert. Also wenn man das wirklich schafft, den Leuten das zu vermitteln und zu sagen, ja, das ist eine große Chance für euch und wir nehmen das alles ernst und versichern euch, wir machen das, dann glaube ich, hat Berlin eine gute Chance. Aber es wird sehr darauf ankommen, wie der Senat es schafft, die Bevölkerung eben für sich zu gewinnen.
Da war da jetzt ein Jahr Zeit, die Bevölkerung mental darauf vorzubereiten, dass das sein könnte. Denn erst im Herbst 2026 entscheidet der DOSB überhaupt, welcher deutsche Kandidat, welche Region, welche Stadt vorgeschlagen wird für Olympische Spiele 36, 40 oder 44. Und dann werden wir mehr wissen. Vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank, Christian, für eure Einschätzungen und Expertise.
Tschüss. Olympische Grüße.
Ciao.
Also, alles noch ziemlich unklar, was Olympische Spiele in Berlin angeht. Hat der Senat überhaupt das Geld dafür? Wollen die Menschen das hier überhaupt? Und wie sieht das dann aus? Das kann man sich jetzt zumindest vielleicht ein bisschen besser vorstellen nach diesem Gespräch. Sie können sich natürlich wie immer Ihre eigene Meinung bilden. Das war die Spreepolitik, unser landespolitischer Podcast hier im RBB. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Und wenn Sie jetzt noch mal ein bisschen weiter klinken wollen in der ARD-Audiothek oder aus dem Radio oder noch mal ein paar Podcasts hören wollen, dann sei Ihnen hier noch einer empfohlen. Und zwar der Tag in Berlin und Brandenburg. Das ist unser Podcast, der die wichtigsten Ereignisse in der Region des Tages zusammenfasst aus Berlin und Brandenburg. Reportagen, Berichte bekommen Sie da alles von unseren Reporterinnen und Reportern präsentiert. Hören Sie einfach mal mal rein. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Ann-Christine Schenten und sag Tschüss für diese Woche.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Auf den Brandenburger Fernstraßen kommen Sie derzeit gut voran. Stadtverkehr Berlin. Plenterwald. Heute und morgen findet rund um den Treptower Park der Berlin-Triathlon statt. Die neue Krugallee ist bereits gesperrt. Am Mittag kommen weitere Sperrungen hinzu. In Müggelheim ist die Straße Alt-Müggelheim im Bereich des Dorfangers wegen einer Veranstaltung bis morgen in beiden Richtungen gesperrt. In Oberschöneweide ist der gesamte Kreuzungsbereich Treskoallee, Rummelsburger Edisonstraße und an der Wuhlheide wegen Abrissarbeiten für Kraftfahrzeuge gesperrt. Fußgänger und Radfahrer können passieren. Zur S-Bahn Berlin, Busse statt Bahnen fahren bei der S1 zwischen Botanischem Garten und Schöneberg, bei der S2 zwischen Blankenfelde und Marlow und bei der S7 zwischen Wannsee und Potsdam Hauptbahnhof. Die U-Bahn-Linie U3 ist weiterhin zwischen Fährberliner Platz und Wittenbergplatz unterbrochen. Es fahren ersatzweise Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 7 Uhr mit Jonas Ziegler. Die USA wollen die Zölle auf Stahlimporte ab Mittwoch nochmal deutlich erhöhen, von jetzt 25% auf 50%. Das hat Präsident Trump in einer Rede vor Stahlarbeitern angekündigt. Später machte er deutlich, dass die Verdoppelung auch für Aluminium-Einfuhren gilt. Aus Washington Sebastian Hesse.
Die Zusatzgebühren würden die amerikanische Stahlindustrie stärken, so Trump bei seinem Auftritt. Er hätte zunächst 40% im Sinn gehabt. Mit der Verdoppelung sei er einer Forderung der Stahlindustrie nachgekommen. Die Zollerhöhung wird vor allem Europa hart treffen. Für die europäische Stahlindustrie sind die USA der wichtigste Absatzmarkt. Im Aluminiumhandel trifft es vor allem Kanada, China, Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Trump hat sich außerdem zuversichtlich geäußert, dass es bald eine Waffenruhe im Gazakrieg geben könnte. Er sprach vor Journalisten im Weißen Haus davon, dass die Kriegsparteien sehr nahe an einer Einigung sind. Israel hat den amerikanischen Vorschlag für eine zeitlich begrenzte Waffenruhe schon akzeptiert. Die Hamas wollte den Plan nach eigenen Angaben zuletzt noch prüfen. Israel hat erstmals seit Anfang Mai wieder Ziele in Syrien bombardiert. Laut dem israelischen Militär wurden bei den zwei Angriffen auf Waffenlager in der Nähe von Latakia Raketen zerstört. Nach syrischen Angaben wurde dabei ein Zivilist getötet. Erst vorgestern hatte der neue US-Sondergesandte Barak bei einem Besuch in Syrien einen Nicht-Angriffspakt zwischen Syrien und Israel vorgeschlagen. Offiziell befinden sich beide Länder seit 1948 im Krieg. Die Berliner Verkehrsbetriebe gehen nicht davon aus, dass die U-Bahn-Linie 3 sehr lange unterbrochen bleibt. BVG-Chef Falk hat in der RBB24-Abendschau gesagt, die Sperrung dürfte voraussichtlich noch einige Tage dauern. Nach seinen Angaben ist bei der Tunneldecke im Bahnhof Spichernstraße keine Grundsanierung nötig. In dem Tunnel ist bei Straßenbauarbeiten Putz heruntergefallen. Deswegen ist er seit gestern Nachmittag gesperrt. In der Schweiz fließt nach dem Gletscherabbruch das aufgestaute Wasser offenbar gefahrlos ab. Nach Angaben des regionalen Führungsstabs im Lötschental hat der See hinter dem Schuttkegel einen Durchlass gefunden. Die Behörden hatten zwischenzeitlich Sorge vor einer unkontrollierten